Willkommen bei Hearing Connects, dem Podcast für Hörakustik von Fielmann.
Pro Jahr erleiden allein in Deutschland mehr als 150.000 Menschen einen Hörsturz. Plötzlicher Hörverlust, Ohrengeräusche, Schwindel, ein dumpfes Druckgefühl, das sind nur einige der unangenehmen Symptome. Und obwohl der sogenannte Tinnitus seit Jahrzehnten bekannt ist, wissen selbst absolute Expertinnen und Experten noch immer sehr wenig über die Ursachen. Es kann sein, dass es an Durchblutungsstörungen im Innenohr liegt, kann sein, dass er durch Stress ausgelöst wird, kann auch sein, dass er durch eine Ohrinfektion ausgelöst wird. Die Hälfte aller Hörstürze heilt von alleine und innerhalb von 24 Stunden. Bei vielen anderen dauert es bis zu 14 Tage, bis die Symptome verschwinden. Aber auch sie erleiden keine bleibenden Schäden. Und dann gibt es Menschen, bei denen ein Hörsturz das ganze Leben vollkommen auf den Kopf stellt. Und so einen haben wir heute zu Gast. Mein Name ist Tobias Plöger. Schön, dass ihr dabei seid. Und nun möchte ich euch bekannt machen mit Thomas Sünder. Willkommen, Thomas.
Hallo, schön hier zu sein.
Thomas, vielen unserer Zuhörenden dürfte dein Name bekannt sein. Du hast nämlich so etwas, könnte man sagen, wie ein neues Standardwerk der Hörakustik geschrieben, gemeinsam mit dem Arzt Dr. Andreas Borta. Es heißt Ganz Ohr, alles über unser Gehör und wie es uns geistig fit hält. Darüber sprechen wir ein bisschen später, denn das ist eigentlich das Ende der Geschichte. Wir springen erstmal zurück an den Anfang, in einen großen Saal mit Hunderten von Gästen, die ausgelassen tanzen und feiern. Zwei der Anwesenden erleben den hoffentlich schönsten Tag ihres Lebens. Es ist nämlich ihre Hochzeit. Und wo auf dieser Party finden wir im Zweifelsfall dich, Thomas?
Hinterm DJ-Pult.
Bei wie vielen Hochzeiten hast du aufgelegt?
Um die 500.
Das ist echt eine ganze Menge, ne?
Ja.
Hochzeits-DJ war aber trotzdem, das weiß ich, nicht deine erste große Berufsliebe, sondern erstmal Mittel zum Zweck, denn eigentlich bist du Musiker. Was für ein Instrument spielst du?
Also Jazzgitarre ist das Instrument, das ich spiele, aber eigentlich spiele ich Mischpult. Also ich habe Musik produziert und auch viel elektronische Musik und habe das aber auch mit akustischen Instrumenten verbunden.
Und dein Job als DJ war dann sozusagen der Brotjob, der den Kühlschrank voll gemacht hat, oder?
Genau so war es, ja. Also das war die Sache, mit der ich das eigentliche Geld verdient habe. Der Rest war Kunst.
Du hast sogar ein Buch über Hochzeiten geschrieben. Weil du bei so vielen warst, hattest du nämlich eine ganze Menge Tricks auf Lager oder Dinge, auf die man achten soll. Ich finde den Titel so großartig. Das heißt, wer ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Ja, also ich habe mit den Brautleuten immer ein ausführliches Vorgespräch geführt, wo die mir gesagt haben, wir wollen, dass auf unserer Hochzeit dies und jenes passiert. Wir wollen auf gar keinen Fall Hochzeitsspiele. Und dann kommt irgendeine Tante Inge aus dem Publikum und macht trotzdem Hochzeitsspiele. Und das Brautpaar hat gar keinen Bock drauf und die ganze Party ist gesprengt. Und so gibt es 1000 kleine Fallstricke bei diesen Feiern, die ich beobachtet habe. Und dann habe ich irgendwann angefangen, den Brautleuten schon im Vorgespräch zu sagen, wenn ihr das und das machen wollt, denkt bitte daran, das könnte passieren, macht's also so. Und dann habe ich gemerkt, hey, das funktioniert und die Feiern werden besser dadurch. Ich war ja immer von Anfang bis Ende dabei. Ich war immer der Erste, der kam, der Letzte, der ging. Und dann haben wir gesagt, das muss eigentlich ein Ratgeber werden. Und daraus wird dann dieses Buch.
Und das Buch war so beliebt, dass du sogar in die NDR-Talkshow eingeladen worden bist als Hochzeits-DJ und Autor. Was ist nach dieser Sendung passiert?
Ja, also danach sind natürlich die Anfragen durch die Decke gegangen und halt eben auch aus ganz Deutschland gekommen. Vorher war das so, ich wurde einfach immer nur weiterempfohlen. Ich habe eigentlich gar keine Werbung gemacht. Und plötzlich kamen Leute, mit denen ich noch nie was zu tun hatte, aus irgendwelchen engen Deutschlands. Und ich bin halt durch die ganze Republik gereist, dann zu feiern. Und ich muss gestehen, meine Gagen haben sich dadurch ein bisschen erhöht. Ja.
Wolltest du denn eigentlich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch als Hochzeits-DJ arbeiten?
Es war ein schwieriges Spannungsfeld, weil als Hochzeits-DJ ist es ja ganz klar so, dass du die Musik spielst, die die Leute hören wollen. Also das hatte relativ wenig mit meinem eigenen Geschmack zu tun. Und wenn das dann zu viel wird, wenn man selbst eigentlich eine andere Musik macht, ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Aber ja, also es hat schon trotzdem auch großen Spaß gemacht.
Wie müssen wir uns die Lautstärke vorstellen, die du als DJ auf jeder dieser ja doch oft stundenlangen Veranstaltungen ausgesetzt warst?
Die Lautstärke war relativ hoch. Ich habe aber immer sehr verantwortungsbewusst gearbeitet. Es sind ja auf Hochzeiten auch ältere Menschen und so weiter. Und ich habe immer mit einem maßgefertigten Gehörschutz gearbeitet. Nur ich stand halt immer direkt beim Subwoofer und der Schall geht natürlich auch durch den Körper durch.
War da aber nicht so ein Hörsturz auch ein bisschen vorprogrammiert? Viel Stress, viel Krach, viel Fahrerei, großer Zeitdruck, wenig Schlaf, wenig Ruhe?
Ja, im Nachhinein weiß man es dann natürlich immer besser. Ich würde schon sagen, dass mein erster Hörsturz, den ich hatte, ein eindeutiges Warnsignal meines Körpers war, dass ich zu dem Zeitpunkt aber nicht, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen habe, aber ich war halt zu dem Zeitpunkt so erfolgreich, dass ich deshalb nicht alles über den Haufen werfen wollte, ne?
Die meisten würden ja jetzt denken, Hörsturz, Alarmsignal, ich mache erstmal ruhig, warum nicht du?
Ja, man muss sich vorstellen, als Selbstständiger, ich war in der Situation, ich war 1,5 Jahre im Voraus ausgebucht, musste keine Werbung machen, die Kunden kamen von alleine und ich habe wirklich viel Geld verdient und etwas, worauf andere jahrelang hinarbeiten, hatte ich. Und dann sagt man auch nicht einfach, das gebe ich jetzt auf, ne? Im Nachhinein würde ich sagen, klar, Körper geht vor. Es war ja auch so, dass dann ein Hörsturz erfolgte, nachdem ich auf dem Ohr halt auch ein schlechtes Gehör behalten habe. Und dann habe ich mir auch mein erstes Hörgerät damals anpassen lassen auf der Seite, ein kleines Im-Ohr-Gerät, das ganz unauffällig war, und habe weitergemacht. Und im Nachhinein würde ich sagen, das war schon ein Fehler.
Mhm. Weil dann kam der Abend, von dem man sagen kann, er hat im Grunde dein Leben komplett verändert. Was ist da passiert?
Da hat es mich von den Füßen gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar war das ein Firmenevent, eine ziemlich teure Weihnachtsfeier. Ich auch wieder DJ, mitten am Auflegen gewesen, Party am Kochen. Und ich habe eine massive Schwindelattacke bekommen. Und man muss sich diesen Schwindel so vorstellen, der ist so krass, man kann nichts angucken, weil sich die Augen so schnell bewegen. Und es haut einen einfach von den Füßen. Und natürlich weiß keiner, was ist mit dem Typen los. Also beim DJ denkt man dann vielleicht, oh, der hat die falschen Drogen genommen. Ich habe aber sofort gespürt, oh, das ist ernst. Und ich habe es irgendwie geschafft. Ich weiß bis heute nicht, wie. Ich habe einen Notarztwagen gerufen. Ich muss irgendwie, obwohl ich das Handy gar nicht sehen konnte, weil sich alles so schnell bewegt habe, ich habe es irgendwie geschafft, einen Notruf zu wählen. Und dann kam halt Sanitäter dahin, haben mich da rausgeholt und es ging direkt vom DJ-Pult ins Krankenhaus.
Aber das musst du uns jetzt aber kurz beschreiben. Du sagtest, es hat sich alles so schnell bewegt. Was meinst du damit?
Es ist ja so, ich weiß jetzt rational, wenn so eine Schwindelattacke kommt, bewegen sich eigentlich die Augen ganz schnell. Aber für einen selbst fühlt es sich ja so an, als würde sich die Welt bewegen. Und es ist ein absolut bedrohliches Gefühl. Also es gibt Berichte von Leuten, die ihre erste Meniere-Attacke hatten und die Angst hatten zu sterben. Weil das ist so, also wie gesagt, man kann sich diesen Schwindel eigentlich kaum vorstellen, wenn man das noch nicht erlebt hat. Und dann ist es auch noch so, es führt sofort zu Übelkeit. Ich musste mich auch übergeben. Also ich habe eigentlich die ganze Fahrt ins Krankenhaus in so einen Schlauch reingekotzt.
Ja. Okay. Und du hast das Stichwort gerade schon genannt. Das war jetzt kein einfacher Hörsturz mehr, sondern ein Symptom für Morbus Meunier. Das ist eine Extrakrankheit, könnte man sagen. Ja. Vielleicht kannst du die einmal kurz erklären.
Morbus Meunier setzt sich immer aus den 3 Symptomen zusammen. Es fängt eigentlich immer irgendwann mal mit einem Hörsturz an, der dann aber auch, also sozusagen sich nicht regeneriert. Dann kommt hinzu Tinnitus und halt eben dieser massive Schwindel. Und ich würde sagen, von den 3 Sachen war der Schwindel dasjenige, was mich am meisten beeinträchtigt hat. Tinnitus habe ich schon seit vielen Jahren. Der war für mich eigentlich kein großes Problem. Der Hörverlust war natürlich auch schlimm, aber der Schwindel ist halt eben das, was einen so eine Angst macht. Das kann einen ja ständig treffen. Also man soll ja zum Beispiel nicht mehr auf Leitern arbeiten. Man geht einkaufen, hat Angst, das haut mich gleich um, weil es kommt halt aus heiterem Himmel. Mhm. Und diese Angst ist eigentlich das, was einem die Lebensqualität vermiest.
Mhm. Nur ein kurzer Hinweis an der Stelle. Wir werden das Thema Schwindel in einer der nächsten Folgen von Hearing Connects noch einmal mit einem der absoluten Experten in der deutschen Ärzteschaft besprechen. Dazu später mehr. Thomas, kannst du uns einmal sagen, was diesen Schwindel triggert?
Nichts triggert ihn. Es ist einfach so, der kommt. Also das Wort Trigger sollte man schon auch im Kopf behalten. Was nämlich passieren kann, wenn jemand Meunier hat, ist, dass er später so eine Angst vor dem Schwindel entwickelt, dass sich auch ein psychogener Schwindel entwickeln kann. Das ist mir auch dann so gegangen. Das heißt, also oft, wenn jetzt irgendwas in Bewegung ist, ich laufe am Wasser entlang und sehe, wie das Wasser fließt, dass mein Gleichgewichtssinn so verwirrt ist, dass er denkt, jetzt stimmt irgendwas nicht, obwohl alles in Ordnung ist. Ich habe eigentlich keine Meunier-Attacke, fange aber trotzdem an zu schwanken. Und das sind dann eben diese Trigger, ne, dass man sagt, etwas löst in mir ein wankendes Gefühl aus, aber das ist nicht die eigentliche Attacke. Die Attacke ist etwas, was im Ohr passiert und es haut einen einfach um.
Ja, Druck im Ohr, Hörverlust, Übelkeit, heftiger Drehschwindel, haben wir schon gesagt, teilweise stundenlang. Kann man irgendetwas tun, wenn man merkt, der Schwindel kommt? Oder kommt der so plötzlich, dass dann gar nichts mehr möglich ist?
Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt Leute, die berichten, dass sie vorher so eine Art Ankündigungsgefühl haben und es dann sozusagen kommen sehen. Bei mir war es tatsächlich so, der kommt einfach. Und das ist eben dieses unheimlich Bedrohliche, weil wenn man weiß, man hat diese Krankheit, kann es halt immer zu passieren.
Mhm. Was feststeht, ist, dass Morbus Meniere genau wie der Hörsturz eine Innenohrkrankheit ist. Kommen Hörakustikerinnen und Akustiker eigentlich auch bei Kunden damit in Kontakt?
Absolut. Also es gibt keine genaue Anzahl der Meniere-Patienten in Deutschland, weil das eben sehr schwer zu erfassen ist. Aber man geht zwischen 150.000 bis über 200.000 aus. Und alle von denen ist ja gemein, dass sie einen Hörverlust auf dem betreffenden Ohr haben. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann mal zu einem Hörakustiker gehen. Und jetzt ist es so, dass wir in Deutschland etwas über 7.000 Fachgeschäfte haben. Genaue Zahl weiß ich nicht, ich glaube 7.400. Der Wahrscheinlichkeit nach wird in jedem dieser Fachgeschäfte mindestens ein paar Leute sein, die Meniere haben, und jeder Hörakustiker wird irgendwann mal jemanden mit Morbus Meniere vor sich haben.
Und gibt es etwas, was ein Hörakustiker beachten sollte, wenn er einen Kunden hat, der diese Krankheit eben hat?
Ja, also erstmal eine gewisse Sensibilität, weil für diese Menschen ist es natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Mhm. Und in der Anpassung der Hörsysteme würde ich auch Dinge anders machen als bei einem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Hörverlust.
Zum Beispiel?
Also bei Morbus Meniere ist erstmal ganz wichtig, es ist meistens ein Tieftonverlust und es ist nicht zielführend zu versuchen, diesen Tieftonverlust auf Teufel komm raus auszugleichen, weil dadurch gebe ich halt Druck auf das Ohr. Ich habe das ja selbst erlebt, ich trage ja selbst Hörsysteme und man nimmt den Bass dann trotzdem nicht als laut wahr, aber er führt zu einem Druck und alles, was Druck auf dem Ohr macht, gilt es zu vermeiden. Das ist mal das eine. Das zweite ist, daraus resultiert auch, ich würde ein Meniere-Ohr so offen wie möglich anpassen, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Okklusionsgefühl auf diesem Ohr. Das führt ja auch zu einem Druck. Wenn ich jetzt irgendwie laufe und das stößt so richtig ins Ohr rein vom Druckgefühl her. Und was natürlich auch noch ein bisschen tückisch ist für Hörakustiker, ist, dass das Hörvermögen bei Meniere tatsächlich schwanken kann. Das heißt, es kann an einem Tag mal besser sein, das Gehör. Und je nachdem, wann ich angepasst habe, kann es dann auch teilweise sein, dass die Hörgeräte zu laut klingen. Deswegen, ich würde immer empfehlen, Hörgeräte zu nehmen, die man auch per Bluetooth mal in der Lautstärke ein bisschen regulieren kann. Dass man der Person sagt, wenn es für dich an dem einen Tag zu laut ist, regel lieber mal ein bisschen runter.
Was hat das eigentlich mit dir gemacht, dass du jetzt auf dieser Party quasi von jetzt auf gleich zusammengebrochen bist, ins Krankenhaus eingeliefert werden musstest mit Symptomen, die für dich ja vollkommen unbekannt waren?
Es hat mir massive Angst gemacht und es hat mir auch nicht geholfen, dass in der Notaufnahme mir dann ein übereifriger Arzt gesagt hat, ja, das ist bestimmt Morbus Meniere. Zu dem Zeitpunkt war es noch gar nicht klar, was es ist. Aber da kann man ja ein Cochlea-Implantat setzen, wenn irgendwie alle Stricke reißen. Und ich lag in dem Moment, als er mir das erzählt hat, kotzend auf einer Liege mit Schwindel. Also ich finde, das war zu viel Information und auch irreführend. Und es hat nicht geholfen, diese Angst mir zu nehmen. Und dann war natürlich diese absolute Existenzangst. Meine ganze Existenz war auf meinen Gehör aufgebaut, als Musiker, als DJ, und ich wusste schon an dem Abend, ich werde nie wieder auflegen. Ich hatte aber, wie gesagt, ich war 1,5 Jahre im Voraus ausgebucht. Wie funktioniert das dann? Die Leute haben mir Anzahlungen gezahlt. Muss ich das zurückzahlen? Also alles so Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen.
Ja, und dazu kommt, dass Morbus Meniere dich im Grunde auch zu einem unfreieren Menschen gemacht hat, ne?
Ja, man muss dazu sagen, ich war ja ein mobiler DJ. Das heißt, ich bin überall mit meinem eigenen Transporter hingefahren, hatte meine eigene Anlage dabei. Und dann habe ich im Krankenhaus erfahren, wenn Sie Morbus Meniere haben, dürfen Sie gar nicht Auto fahren. Beziehungsweise, das heißt, ich habe es erfahren, ich habe es erfragt. Das hat mir keiner von sich aus gesagt. Und es war dann in meinem Fall tatsächlich so, dass gesagt wurde, du darfst 2 Jahre lang nach der Schwindelattacke nicht Auto fahren. Macht in gewisser Weise Sinn, weil es, wenn man sich vorstellt, es passiert auf der Autobahn, auf der Überholspur, dass so eine Attacke kommt. Nur die 2 Jahre sind halt komplett willkürlich. Dafür gibt es keine medizinische Indikation. Und das Schlimme daran ist, es wird dann gesagt, wenn eine neue Schwindelattacke kommt, gilt dann wieder 2 Jahre. Es ist auch so, dass sich das rechtlich ein bisschen unterscheidet, dass es bei Leuten, die zum Beispiel in einem Beruf arbeiten, die Personen befördern, die dürfen eigentlich mit dieser Krankheit gar nicht mehr fahren. Also absolute Katastrophe für den Beruf. Und 2 Räder darf man eigentlich auch gar nicht mehr fahren. Alle anderen dürfen eigentlich, wenn 2 Jahre kein Anfall mehr erfolgt ist, wieder Auto fahren. Aber man muss sich das auch bescheinigen lassen. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu deiner vorherigen Frage, dass du gefragt hast, ob sich das ankündigt. Die Leute, bei denen sich das vorher ankündigt, wenn man das also jemandem sagt, das kündigt sich vorher an, bei denen ist diese Frist auch etwas kürzer gesetzt. Also es ist ein komplett verwirrendes Gesetz und ich kann nur jedem Meniere-Betroffenen raten, klärt das erstmal ab, was bei euch Sache ist. Und wenn ihr irgendwann wieder Auto fahren wollt, lasst euch das bitte von einem HNO-Arzt bescheinigen, dass ihr keine Attacke hattet.
Wahnsinn, was dieser Abend oder was an diesem Abend passiert ist und wie sehr es innerhalb kürzester Zeit dein Leben verändert hat. Ich kann mir vorstellen, du hast da im Krankenhaus gelegen und hattest erstmal richtig viele Fragen, oder?
Ja, absolut. Und auch natürlich diese Übelkeit. Ich habe dann natürlich auch ein Beruhigungsmittel, ein Schlafmittel bekommen. Aber ich musste dann ein paar Tage in dem Krankenhaus bleiben, auch zur Beobachtung. Man hat dann bei mir diesen Morbus Meniere auch mit einem objektiven Verfahren diagnostiziert. Also es ist nicht nur so, dass diese Symptome da waren, sondern man hat mir ein Kontrastmittel ins Ohr gespritzt. Und dann konnte man auch unterm MRT sehen, dass es vorhanden ist, dieser sogenannte endolymphatische Hydro. Das heißt, zu viel Endolymphe im Ohr. Und in dieser ganzen Zeit habe ich mein Leben sozusagen neu erfunden dann.
Ja, das kann man wirklich sagen, ne? Weil aus dem ohrenkranken DJ dann plötzlich ein Fachbuchautor geworden ist. Und damit sind wir im Grunde wieder da, wo wir ganz am Anfang waren. Du hast ein, könnte man sagen, Standardwerk der Hörakustik geschrieben. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, wie das passiert ist?
Also ich habe das tatsächlich schon diese Idee im Krankenhaus gehabt. Und zwar war es so, dass ich eigentlich nach einem Buch gesucht habe, was ich jetzt gerne lesen würde, wo ich einfach mal so grundlegend was über das Gehör erfahre, wo aber kein Fachchinesisch drin vorkommt. Und es gab es nicht. Und dann habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich selbst schreiben und habe schon vom Krankenhaus aus den Dr. Andreas Borter angerufen, einen Freund von mir, der sowohl Medizin als auch Psychologie studiert hat, der zu dem Zeitpunkt in einem Pharmaunternehmen in einem Bereich gearbeitet hat, die auch sich mit Hörstörungen befasst haben, habe ihm die Idee geschildert und dann habe ich mich richtig in die Recherche reingekniet und habe ein Exposé geschrieben, einen Verlag dafür gewonnen. Ja, und dann habe ich 2 Jahre lang damit verbracht, für dieses Buch zu recherchieren und es zu schreiben.
Wie wurde das Buch aufgenommen, als es veröffentlicht wurde?
Es wurde zum Glück von allen, sag ich mal, die es angeht, sehr gut aufgenommen. Also einerseits von Fachleuten, andererseits aber halt vor allen Dingen auch von Leuten, die selbst von Hörstörungen betroffen sind, die gesagt haben, oh, jetzt habe ich es endlich mal verstanden. Also ich habe dieses Buch als erzählendes Sachbuch aufgebaut. Das heißt, ich habe meine eigene Geschichte erzählt, vom Krankenhaus angefangen, beim Nichtwissen, ja. Und je mehr ich Wissen gewinne, desto mehr vermittle ich das auch und nehme die Leser praktisch mit auf diese Reise. Das ist sozusagen der Trick, warum jeder Laie das Buch ganz Ohr lesen kann.
Und das Witzige ist ja, dass dieses Buch dann auch wieder der Türöffner in deinen nächsten Job geworden ist, ne?
Genau, dieses Buch landete bei Personen in einem Unternehmen, das mit Hörakustik zu tun hat, auf dem Schreibtisch. Also das war ein Gründer von diesem Unternehmen und der hat es dann seinem Marketingchef auf den Tisch gelegt und hat gesagt, da steht eigentlich alles drin, was unsere Kunden wissen müssten. Und dieser Marketingchef guckt drauf, Thomas Sünder kenne ich, und stellt sich raus, ich hatte auf seiner Hochzeit aufgelegt.
Nein.
So, keine Ahnung, 10 Jahre vorher. Und er hat sich an mich erinnert und hat es gelesen, fand das auch gut, hat mich dann angeschrieben und hat mich halt gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für die als Texter zu arbeiten. Und so kam es dann, dass ich als Texter in einem Hörakustikunternehmen angefangen habe, in der Branche zu arbeiten.
Und das war aber nicht deine Endstation in der Branche, denn du hast dann auch noch in einem Affenzahn deinen Hörakustikermeister gemacht. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man als den Hörakustikmeister als Quereinsteiger machen kann, wenn man 2 Jahre lang in einem Unternehmen der Hörakustik gearbeitet hat, was ich getan habe als Texter, und eine abgeschlossene Ausbildung irgendeiner Art habe. Ich habe ja ein Hochschulstudium, also das hat dann gepasst. Nur der Punkt ist, man muss natürlich dann auch, man kann sich dann schon für die Prüfung sozusagen anmelden, aber man muss natürlich sie schaffen. Das heißt, ich habe dann halt an einer Meisterschule, die auf Quereinsteiger spezialisiert ist, Kurse besucht und habe praktisch innerhalb von 8 Monaten alle Kurse belegt und dann die Prüfung gemacht und habe die zum Glück dann auch bestanden. Ja.
Du hast eine ganze Weile dann auch in einem Hörakustikstudio gearbeitet, bis du wieder Hörstürze hattest.
Ja.
Dann hast du dich weiterentwickelt, jetzt zum Hörtherapeuten.
Ja.
Einmal ganz kurz, was ist ein Hörtherapeut?
Hörtherapeut ist zum einen so, dass ich mit Kunden, die Hörgeräte bekommen, ein Hörtraining durchführen kann, was die Adaption an die Hörgeräte massiv beschleunigt oder einfacher gesagt, es strengt weniger an zu verstehen. Und das Tolle dabei ist, ich habe dieses Hörtraining selbst vorher absolviert und ich konnte wirklich meine Höranstrengung auf die eines Normalhörenden damit bringen. Das hat mich überzeugt. Das ist also ein wichtiger Punkt, dieses Hörtraining. Und der zweite wichtige Punkt ist Tinnitus. Also wir können mit einem Verfahren bei Menschen die Belastung durch den Tinnitus massiv senken.
Du hast dich so oft neu erfunden, das ist auf der einen Seite total bewundernswert, aber was hat es auf der anderen Seite mit dir gemacht? Wie fühlt sich das an, permanent was Neues beginnen zu müssen?
das Neubeginnen ist eigentlich was Schönes, also immer wieder was Neues lernen. Ich werde auch versuchen, für den Rest meines Lebens neue Sachen zu lernen, ja, weil das Schöne ist ja auch, das Gehirn bleibt ein Leben lang neuroplastisch. Das heißt, wir können immer wieder was Neues lernen. Nur, was ich mir nicht mehr wünsche, ist, dass es aus einer Notsituation heraus passiert. Also ich bin jetzt durch diese Katastrophe in was ganz Tolles reingerannt, weil die Hörakustikbranche ist wirklich toll, weil ich kenne keinen anderen Bereich, der so sehr Hightech und Wahrnehmung und Psychologie und Technologie verbindet. Man hat es mit super genialen Technologieprodukten zu tun, aber man hat es auch mit Menschen zu tun. Also die Mischung ist schon sehr toll, ja.
Mhm. Thomas, ganz zum Schluss fasse ich das nochmal zusammen. Du warst Musiker, du warst DJ, Hörakustikermeister, Fachredakteur für Hörakustik. Nun bist du Hörtherapeut und Buchautor. Du hast ein Buch geschrieben über Hochzeiten, du hast ein Sachbuch geschrieben und, das haben wir noch gar nicht erzählt, auch noch zwei Science-Fiction-Romane, die sogar Preise gewonnen haben. Was kommt als nächstes? Ein Kochbuch?
Warten wir mal, was das Leben so für mich bereithält. Aber auf jeden Fall werde ich immer der Hörakustik verbunden bleiben, weil da passiert halt auch einfach so viel. In der Hörakustik gibt es immer wieder neue Entwicklungen.
Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass dir die Energie und die Ideen nicht ausgehen werden.
Das will ich hoffen.
Thomas, hab ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Das war wirklich sehr interessant, was du uns hier mitgebracht hast.
Danke, war schön hier zu sein.
Und natürlich verlinken wir euch die Homepage von Thomas und auch noch mehr Informationen zu Morbus Meunier in unseren Shownotes. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns bitte ein Lächeln in Form eines Likes, abonniert den Channel und empfehlt uns bitte gerne weiter. Darüber würden wir uns total freuen. So viel für heute bei Hearing Connects. Aber es kommt mehr. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Mein Name ist Tobias Plöger und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu haben. Also, wir hören uns.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Hearing Connects. Weitere Infos zur Podcast-Folge und Karrieremöglichkeiten bei Fielmann gibt's auf career.fielmann.com/hearing-connects.